Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Tobias Seikel von Planet A Ventures, was, wie ich finde, ein wirklich genialer Name ist für das, was sie tun. Allerdings, und das ist, was sie tun, handelt es sich bei Planet A nicht, wie ihr es sonst von diesem Format hier kennt, um eine NGO, ein Verein oder eine gemeinnützige GmbH, sondern um einen Investor, der logischerweise auch nach den Spielregeln des freien Marktes spielt. Ich hoffe aber trotzdem, es ist spannend für euch zu hören, wie man freie Marktwirtschaft und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zusammenbringt und warum das kein Widerspruch sein muss, sondern sich sogar begünstigend auswirken kann aufeinander. Darum ging es nämlich unter anderem in unserem Gespräch, aber auch um Konsum, Kultur und Politik und ein Armband, das ihr bestimmt schon mal auf Instagram gesehen habt. Und noch ein Disclaimer, in diesem Gespräch fallen einige Fachbegriffe und auch Anglizismen, was daran liegt, dass diese Begriffe meistens aus den Vereinigten Staaten stammen und hier in den Sprachgebrauch aufgenommen werden, aber dadurch auch schnell recherchiert werden können und allgemein verständlich sind, wenn man denn weiß, wofür sie stehen. Aber irgendwie hat jede Branche ja ihre eigenen Abkürzungen, Medien, die Polizei und Ämter sowieso und eben auch Finanzen. Und ich bin mir aber dennoch sicher, dass ihr ja in dieser Episode neue Erkenntnisse und Inspiration gewinnen werdet. Von daher auf ins Gespräch mit Tobias Seikel von Planet A Ventures. Tobias, wer bist du und was machst du?
Ich bin Tobias. Damit fangen wir mal an. Ich bin Diplomkaufmann, bin 44 Jahre alt, verheiratet, sehr glücklich verheiratet sogar, habe 3 Kinder, wunderbar, im Alter von 5, 8 und 10, das heißt auch noch voll im Soll und mit allem drum und dran. Ich komme ursprünglich mal aus der Medienwelt, nachdem ich international BWL studiert habe, bin dann nach 10 Jahren in der Medienwelt in die Venture Capital Welt gewechselt, also alles, was mit Online-Startups und so zu tun hat, habe mir da ja quasi alles aneignen können, was man da so tut mit Frühphasen, Investments, Finanzierung, Folgefinanzierung und dann tatsächlich auch Exit. Und habe dann irgendwann den Sinn mehr gesucht dessen, was ich da mache oder zumindest wofür kann ich das, was ich da gelernt habe, einsetzen und bin jetzt sehr glücklich seit etwas über anderthalb Jahren eben Co-Gründer und Partner bei Planet A. Und wir versuchen mit dem, was wir da tun, Unternehmertum zu unterstützen, damit und zwar Unternehmertum in einem Bereich, nämlich mit Startups, die etwas Positives für den Planeten tun. Und wir wollen damit eine Wirtschaft unterstützen, die sich innerhalb der planetaren Grenzen bewegt.
Oh, was ist damit gemeint?
Das ist relativ simpel. Also wenn du, ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt von dem Overshoot Day, also momentan brauchen wir ja 1,7 Planeten ungefähr für den Lebensstil, den wir alle so führen. Das ist alles andere als nachhaltig, weil wir haben nur einen Planeten und demnach müssten wir wieder auf 1, besser noch unter 1 kommen, damit wir nachhaltig funktionieren und wirtschaften, und das meinen wir damit. Also innerhalb der planetaren Grenzen heißt, wir haben nur den einen Planeten und wir müssen so wirtschaften und so leben, dass wir auch da auf diesem Planeten nur das nutzen, was eben der Planet auch hergibt und nicht mehr, weil sonst wird es irgendwann den zukünftigen Generationen etwas schwierig werden.
Verstanden. Der Earth Overshoot Day war, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen nach vorne gesetzt, was ja ein Indiz dafür ist, dass der Konsum, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, das war 2020 in dem ersten Corona-Jahr sozusagen, wo der Earth Overshoot Day ein bisschen nach vorne gerutscht ist, würde ja eigentlich bedeuten, dass wir dann in der Zeit weniger verbraucht haben. Kannst du das bestätigen oder weißt du, warum der nach vorne gesetzt wurde, warum wir da in diesem Jahr nicht so viel verbraucht haben?
Also ich glaube, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Also von den Ressourcen, die wir verbraucht haben, rückt es leider immer weiter nach vorne. Das heißt, früher im Jahr haben wir eigentlich schon die Ressourcen, die natürlich nachwachsen und so weiter, von dem Planeten verbraucht. Das, was wir letztes Jahr ein bisschen besser gemacht haben durch Corona, ist tatsächlich so der Klimafußabdruck. Also alles, was wir mit Greenhouse Gas Emissions.
Weniger Reisen.
Exakt. Mobilität. Das haben wir tatsächlich etwas runtergedrückt, soweit ich informiert bin. Oder zumindest nicht auf dem Level weiter nach vorne getrieben oder hochgetrieben, wie es vorher immer war. So die jährlichen Wachstumsraten an klimaschädlichen Gasen, Gasausstoß. Und also das sind, glaube ich, die beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen, deswegen World Overshoot Day das eine und dann eben das, was wir so an Ökobilanz haben, das andere, aber insgesamt kommt es auf selbe raus, also wir müssen mit beiden aufpassen und es kann natürlich nicht sein, dass wir innerhalb eines Jahres irgendwo mitten im Jahr schon eigentlich alle Ressourcen, die der Planet herstellt, verbraucht haben.
Mhm. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Du hattest eingangs den Begriff Venture Capital erwähnt. Unsere Zuhörer sind vielleicht nicht ganz damit vertraut. Was ist sozusagen dein täglich Brot? Was machst du jeden Tag? Was sind deine Aufgaben? Was macht Venture Capital auch?
Also das ist vielfältig. Venture Capital, um damit mal anzufangen, übergeordnet ist Wagniskapital. Das heißt, irgendjemand gibt jemand anderem Geld dafür, dass er etwas aufbaut und erhofft sich davon natürlich, dass dieses Geld sich in der Summe insgesamt ab einem gewissen Zeitpunkt mehrt.
Oder? Darum geht es beim Investieren.
Genau. Ja. Und das kannst du natürlich auf unterschiedliche Weise tun. Du kannst sagen, ich möchte das maximals möglich mehren, das ohne jetzt nach rechts und links noch zu gucken, sondern rein finanzielle Rendite. Das ist ein bisschen das, was wir bei Hanse Ventures vorher gemacht haben, ohne das jetzt schlecht zu reden. Das war halt die Investoren, die uns Geld gegeben haben, haben gesagt, baut mal gute Companies auf, investiert in gute Companies, die sollen dann hinterher mehr wert sein als vorher. Und das war mir nur irgendwann zu wenig und meinen Kolleginnen und Kollegen von Planet A eben auch. Wir wollen ein Beispiel dafür sein, dass du dieses Investieren auch machen kannst, auch nicht auf finanzielle Rendite verzichten musst, aber dann eben, und da kommen wir zu meinem täglich Brot, Unternehmen findest, die was Gutes für den Planeten tun. Und was Gutes heißt hier, einen Service oder ein Produkt nachhaltiger erfinden, darstellen, anbieten, als das bisher der Fall ist und vor allen Dingen auch in der Zukunft noch deutlich positiv wachsen vom Fußabdruck her. Heißt, wenn du heute mit einer Plastiktüte den Fußabdruck X hast, dann willst du mit einer Altplastiktüte meinetwegen aus recyceltem Plastik einen deutlich besseren Fußabdruck haben. Und je mehr du davon verkaufst, dann natürlich in Zukunft auch noch deutlich steigernd.
Absolut. Du hast jetzt schon Hanse Ventures angesprochen und vielleicht kennen einige unserer Zuhörer andere Investoren oder Investorenlegenden, wie beispielsweise Warren Buffett, den kennen vielleicht einige. Warren Buffett ja auch ein großer Coca-Cola-Investor, glaube ich, und McDonald's, jetzt alles nicht Unternehmen, die einen mega grünen Fußabdruck haben, aber du hast es schon angesprochen, da geht es eher darum, das Geld zu vermehren. So, und du warst vorher bei Hanse Venture, wo es den gleichen Fokus gab und das ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches dran, würde ich sagen. Aber gab's, was war vielleicht für dich dieser, hattest du einen Schlüsselmoment, wo du umgedacht hast, dieses einfache, in Anführungsstrichen, investieren nur für den Zweck der Wertgenerierung oder der Wertsteigerung der Investments füllt dich nicht aus? Gab es einen Schlüsselaugenblick für dich, wo du entschieden hast, ich möchte jetzt diese Form von Investments machen, wie du sie in Planet A machst?
Also tatsächlich möchte ich auch nochmal betonen, da ist wirklich nichts Verwerfliches dran, solange du dich natürlich im Rahmen der Grundordnung des jeweiligen Landes, in der du dich bewegst und aufhältst,
komplett
bewegst.
Insofern,
das ist ja investieren, solange du da keine Grenzen übertrittst, im Sinne von ich tue wem anders Schaden an oder füge ihm Schaden zu, da ist das ja völlig in Ordnung. Tatsächlich habe ich, also bin ich ja erstmal super dankbar, dass ich da das ganze Handwerkszeug lernen konnte und quasi die Szene verstanden habe, wie funktioniert das alles, Marktteilnehmer kennengelernt habe. Und mit diesem Wissen oder tatsächlich auch über dieses Kennenlernen bin ich über ein Unternehmen gestolpert, das heißt 4Ocean. Und die haben das Versprechen, ohne dass ich die jetzt genau analysiert habe, du kannst dir da so sündhaft teure Armbänder kaufen für, ich glaube, 20 Euro plus.
Das sind so kleine Perlenarmbänder,
exakt,
ne?
Ja. Exakt, in unterschiedlichen Farben natürlich auch noch. Die haben dann auch noch Namen. Das eine ist für ein Hai, das nächste für ein Pinguin und dann wieder Eisbär oder was weiß ich.
Die Produkte kannte ich noch gar
exakt.
Nicht. Four Ocean war, ich glaube, irgendwie vor 5, 6 Jahren oder so mega präsent in meinem Instagram-Feed. Und da dachte ich schon, geiles Geschäftsmodell, so smart. Aber sorry, erzähl bitte weiter.
Ja, genau. Aber so dachte ich das eben auch. Und zwar noch mit dem kleinen, aber wichtigen Aspekt für mich, dass quasi die etwas geschaffen haben, so wie es für mich aussah als Außenbetrachter, dass sie etwas Gutes für den Planeten tun und damit auch für uns als Menschen, nämlich sie räumen Plastikmüll auf. Das bezahlst du quasi mit so einem Armband und kannst das auch noch schön zeigen, überall ganz stolz, dass du da was Gutes gemacht hast. Und ich dachte nur, Mensch, die Jungs, das ist ja genial. Du machst was Gutes und verdienst damit aber auch noch deinen Lebensunterhalt. Das ist ja gigantisch. Und wahrscheinlich kommt da eine ganze Mixtur an Themen, die bei mir im Kopf sind, auch noch mit rein. Sprich, ich habe ja erwähnt, ich bin Vater. Da denkst du natürlich nochmal anders darüber nach, was passiert in der Zukunft auch. Was möchtest du für deine Kinder machen, hinterlassen? Und dann sicherlich auch, dass ich schon immer einen ausgeprägten Drang zur Natur hatte. Und der äußert sich jetzt gar nicht so speziell, aber der äußert sich zumindest dadurch, dass ich wahnsinnig gern mich in den Bergen aufhalte vor allem.
Du bist auch heute mit dem Fahrrad hergekommen.
Mit dem Fahrrad fahre ich bei Wind und Wetter. Wenn alle das sehen könnten, was heute für ein Wetter ist, würden einige...
Wind und Wetter heute,
exakt. das tatsächlich auch. Genau, das sind so die kleinen Dinge. Also die sind mir wichtig. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Fahrradfahren irgendwie dich ja auch ein bisschen fit hält und du dich bewegst, wenn du sonst viel am Schreibtisch sitzt. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, die sind und waren mir wichtig, schon von klein auf. Also wenn irgendwo das Licht unnötig brannte oder ich es nicht brauchte, habe ich es auch gar nicht erst angeschaltet oder so. Das sind Kleinigkeiten, die, glaube ich, im Einzelnen gar nicht so auffällig sind. Aber wenn sie dann in Summe kommen und natürlich jetzt so, nennen wir es mal, ein Ventil haben, mit dem ich was gefunden habe, wo ich sinnstiftend arbeiten kann, dann auch noch etwas, was mir persönlich naheliegt und gut ist und ich auch noch Erfahrungen in diesem Bereich mit an den Tisch bringe, also nicht rot werden muss, wenn ich sage, da habe ich schon ein bisschen was gesehen und verstehe ein bisschen was davon, dann ist das natürlich total privilegiert und toll, sowas machen zu dürfen und zu können. Wenn du dann auch noch Kolleginnen und Kollegen hast, mit denen du gerne arbeitest, und das relativ frei nach deinem Entscheiden, also auch noch selbstständig bist, das ist ja, was gibt's Besseres und Schöneres?
Dann ist es eine runde Sache. Also Absolut. Im Endeffekt schon, also eine Mischung aus dir war, du hattest immer schon irgendwie Bezug zur Natur und Flora und Fauna, sage ich einfach mal, Kinder mit dazugekommen und da überlegt man dann natürlich auch, ne, was für eine Welt hinterlässt man und was für einen Fußabdruck buchstäblich hinterlässt man. Und dann aber das Stolpern über Four Ocean und die Erkenntnis, ah okay, solche nachhaltigen Businesses können ebenfalls Geld verdienen. Du hast jetzt schon ein bisschen über die Positionierung von Planet A gesprochen, aber dennoch seid ihr ja ein Investor, wo es darum geht, das Geld sozusagen zu vermehren, was ja auch bedeutet, ihr habt eine gewisse Investmenthypothese. Kannst du die unseren Zuhörern erklären?
Absolut. Ich glaube sogar, dass das ganz wichtig ist, dass wir eben ein Beispiel dafür sind und sein können, dann auch zukünftig, dass du bei Impact Investments, wie es ja genannt wird im heutigen Sprech, dass du da nicht auf Rendite verzichten musst. Das ist anfangs ein Irrglaube gewesen, der löst sich so langsam ein bisschen auf, denn auch sämtliche Statistiken, die jetzt dazu ausgerufen werden, zeigen ja eher, dass Impact Investing krisenresilienter ist und auch super Returns liefert, die teilweise sogar über denen liegen, die herkömmliche Investments liefern. Insofern, das unterstützt natürlich unsere Hypothese. Daneben ist es aber auch unser Glaube, dass wir mit zunehmender Regulierung, zunehmender Nachfrage von uns Kunden nach, ich möchte eigentlich wissen, wo kommt's her, was hat das denn für einen Abdruck und was wird damit eigentlich gemacht oder was hat das für Auswirkungen, dass das alles zunimmt, das merken wir ja auch in der heutigen Welt und wahrscheinlich auch an uns selbst, also ich kann da ja nur für mich sprechen, aber ich sehe es eben auch bei anderen. Diese Themen werden wichtiger, es gibt politische Regulierungen, die zunehmen und unsere Hypothese ist da, dass die Startups, die all das von Anfang an eigentlich mitdenken, also wie kann ich eigentlich ein Geschäftsmodell aufbauen, was sich innerhalb der planetaren Grenzen bewegt und zukünftige Regulierungen automatisch schon erfüllt, weil ich ein nachhaltiges Produkt baue oder eben keine Klimagase mehr in dem Maße ausstoße oder sie selbst gleich wieder nutze, um einen Kreislauf herzustellen, dass die, die diesen positiven Fußabdruck haben und das alles berücksichtigen, dass die auch die Gewinner von morgen sein werden. Also wir glauben da an eine stark positive Korrelation von großem positiven Impact und eben dann erfolgreichem Geschäftsmodell. Und das könnte man ja jetzt so sagen. Bisher ist es tatsächlich auch hauptsächlich so gelaufen, meiner Kenntnis nach, dass viele in diesem Bereich gesagt haben, das wird schon ganz gut sein und machen wir mal so. Hier kommt ja ein großer Unterschied mit dazu, den Planet A liefert. Nämlich wir haben für uns entschieden, dass wir der Wissenschaft großen Raum einräumen. Eben weil wir in der Finanzwelt noch und nöcher Datenbasen haben, auf die du dich beziehen kannst, um irgendetwas zu analysieren, um dann eben zu sagen, wie ist denn das Investment gewesen, was haben die vorher geliefert. Also du kannst dir alles anschauen, Zeitreihen aufstellen und sehen, wie hat sich das entwickelt. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft ein gutes Investment sein. Im ganzen Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja so eine Datenbasis noch nicht. Und sie wird gerade versucht herzustellen. Da gibt es auch unterschiedlichste Bestrebungen. Das ist natürlich kritisch, weil du auch erstmal ein einheitliches Verständnis nicht nur in einem Land, sondern über Länder hinweg dann auch finden musst. Das sind so die Stichwörter ESG und Sustainable Development Goals, Richtlinien, wie kann man denn da überhaupt reporten zukünftig, was den Fußabdruck eines Unternehmens angeht und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns eben entschieden, wir wollen diese Datenbasis haben und da es sie nicht gibt, müssen wir sie selbst erstellen, weil sonst drohen wir, falsche Investmententscheidungen zu treffen. Und deswegen haben wir ein eigenes wissenschaftliches Team an Bord und bedienen uns Lifecycle Assessments, das sind Lebenszyklusanalysen, die wir erstellen von Produkten oder Services, mit denen wir dann eine Datenbasis haben, die wissenschaftlich fundiert zeigt, ist ein Service oder Produkt eigentlich in verschiedenen Kriterien besser, gleich oder eben schlechter als Status Quo und Vergleichsprodukte. Und da auf der Basis kannst du natürlich sehr schön dann entscheiden, wenn das überall besser ist und dann bestmöglich auch noch signifikant besser, können wir natürlich sagen, das ist für uns attraktiv, neben der wirtschaftlichen Perspektive, die so ein Geschäftsmodell hat. Und wenn diese beiden Gegebenheiten eben vorhanden sind, dann sagen wir, können wir auch investieren.
Verstehe. Du hast gerade den beispielsweise Lebenszyklus angesprochen, ja, oder was eines Produkts oder was stößt ein Produkt bei der Produktion an CO2 beispielsweise aus? Kannst du das dieses abstrakte Thema doch ein Stück weit an einem Beispiel festmachen? Ihr habt zum Beispiel in zwei Unternehmen investiert, die das Thema Plastik sozusagen angehen. Und du hattest auch gerade über Regulierung gesprochen. Ja? Also die EU sagt, dass bis 2030, ich glaube, jedes Plastikprodukt entweder recycelbar oder wiederverwertbar sein muss. Das wäre meine zweite Frage daran, wie viel Macht geht am Ende des Tages vom Verbraucher aus versus dem Gesetzgeber? Kann der Verbraucher solche Changes und solche neuen Produkte erfolgreich machen oder braucht es diese Regelungen auf nationaler oder internationaler Ebene?
Wenn ich das richtig verstanden habe, waren das jetzt drei Fragen. Wir können ja mal mit der letzten ganz kurz anfangen, weil mir gerne, die noch im Kopf ist. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht politische Regelungen und Regulierung und es braucht den Verbraucher, der sagt, ich möchte jetzt und übe eben Druck aus auf das Unternehmen, das dann ein jeweiliges Produkt herstellt, was offensichtlich nicht so gut ist. Und das kaufe ich dann nicht mehr. Also wenn wir alle, das ist natürlich wie immer, wenn wir geschlossen sagen, das machen wir nicht mehr, dann ist das natürlich sehr stark. Wenn es nur Einzelne tun, ist das schon mal eine richtige Richtung, in die es geht, aber es reicht wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen glaube ich, du musst von der anderen Seite auch von der Politik Regulierungen formulieren, die einen Anreiz schaffen, eben in diese Richtung positiv zu wirtschaften dann. Kommen wir mal zu den Beispielen, wie wir oder anhand derer ich dann das mal deutlich machen kann, wie das bei uns funktioniert mit den Lebenszyklusanalysen. Du nanntest die beiden Unternehmen, die in Plastik investieren. Wild Plastic ist tatsächlich ein Unternehmen auch aus Hamburg, das Plastiksammelinitiativen weltweit unterstützt, was übrigens auch einen interessanten weiteren Impact dann hat, nämlich dadurch, dass Waldplastik, den Plastiksammelinitiativen faire Löhne zahlt, hast du auch einen sozialen Impact gleich mit. Also wenn wir uns auf Umweltimpact fokussieren mit Planet A, hat es trotzdem positive Auswirkungen im Sinne von sozialem Impact. Das ist eben ganz schön. Die Wildplastik gekauften Altplastik, also Wildplastik, wildes Plastik, was in der Natur liegt, diese Mengen sind natürlich dann irgendwo in der Welt verteilt und werden dann zum Beispiel von Haiti nach Deutschland geschifft auf einem großen Kahn, der mit sehr schlechtem Öl wahrscheinlich befeuert wird noch, kommt nach Deutschland oder Europa, wird hier wieder eingeschmolzen in kleine Pellets, um es jetzt vereinfacht zu sagen, oder Folien, und daraus können neue Produkte wieder hergestellt werden, aber eben dann aus 100% Altplastik. Wenn man das so hört, würde man ja sagen, seid ihr bekloppt? Ihr schifft, also erstmal sammelt ihr es irgendwo ein, das ist ja noch gut, aber dann schifft ihr das Ganze nach Europa, schmelzt es hier wieder ein und bereitet es neu auf.
Das Einschmelzen kostet ja auch nochmal
dann
Energie.
Noch, ja. Also das kann ja nie und nimmer besser sein. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, es sind häufig kontraintuitive Ergebnisse, die diese Lebenszyklusanalysen hervorbringen. Wenn du die nämlich berechnest, merkst du, dass die Herstellung von Neuplastik, also wenn du jetzt so eine Altplastikmülltüte von Wild Plastic vergleichst mit einer Neuplastikmülltüte, dann hast du da über 50% zum Beispiel mal Klimagaseinsparungen, also CO2, besseren Fußabdruck, was ja absolut signifikant ist. Und das zeigt, dass dieser ganze Prozess Transport eben im Vergleich zur Neuherstellung von Plastiktüten auf Basis von fossilen Brennstoffen und so weiter so viel schädlicher ist, also dieser Transport vernachlässigbar ist und deswegen eben die Wiederaufbereitung von Altplastik absolut attraktiv sein kann im Sinne von, wir wollen einen besseren ökologischen Fußabdruck kreieren. Das wäre mir so nicht klar gewesen und ich glaube ganz vielen anderen auch nicht, wenn du diesen Schiffweg und eben Transportweg mal von diesem Altplastik dahin legst, ist aber de facto natürlich ein total wichtiges Ergebnis und eine total wichtige Erkenntnis, mit der das Unternehmen dann, und hier kommt das Wertvolle dann von diesen Analysen, nicht nur für uns als Investmententscheidungsgrundlage, sondern auch für das Unternehmen als Verkaufsargument. Die sind damit zu, in diesem Fall Otto gegangen und haben gesagt, liebe Ottos, wir haben hier Verpackungsmaterial oder Versandtüten, die sind viel, viel besser als das, was ihr bisher nutzt und, also im Sinne von ökologischer Fußabdruck,
ja,
und auch nicht signifikant teurer. Wollen wir nicht mehr darüber reden. Dann hat Otto gesagt, das ist ja spannend, grundsätzlich super, aber glauben wir nicht. Das Ergebnis. Haben selbst so eine Lifecycle-Assessment-Analyse durchgeführt, kamen zu dem gleichen Ergebnis und haben dann gesagt, gigantisch, wir stellen alles darauf um. So jetzt mal salopp gesagt.
Verstehe.
Und dadurch hat natürlich Wild Plastic ein super Verkaufsargument gehabt und konnte dann mit Otto diesen Deal an Land ziehen. Das heißt, das ist auch aus unserer Sicht wieder, wenn wir mal ganz zurückkommen, wieder dazu, warum hat Planet A das gemacht? Warum haben wir das so aufgebaut? Wir wollen ja gerade Unternehmertum und die Gründerinnen und Gründer ermutigen, aber auch natürlich dazu befähigen, mit ihren Unternehmen größtmöglichen Impact zu generieren. Wenn wir den dann messen und denen rechts und links durch das, was wir tun, auch noch Argumente an die Hand geben können, die sie wiederum benutzen können, ihren Kunden gegenüber, also um ihr Geschäft weiter aufzubauen, dann ist das natürlich super stark und super wertvoll. Absolut. Ja. Und das geht natürlich weiter, weil die Unternehmen können mit diesen Lifecycle Assessments, können sie ja belegen, dass sie was Gutes machen und können dann auch die heutige Generation Arbeitskräfte sucht ja auch stärker nach Purpose als noch vor ein paar Jahren.
Absolut.
Das heißt, du hast auch da ein Argument und das zieht sich so einmal durch. Also ist eine wahnsinnig positive Gegebenheit. Und da kommt dann natürlich schon irgendwann die Frage auf, naja, wenn wir so investieren können, dann auch noch richtige Investmententscheidungen treffen im Sinne von, da investieren wir in nichts und haben einfach nur aus der Hüfte irgendwie geschossen, das wird schon besser sein. Und dann merken wir aber, ist es gar nicht so. Dann hast du natürlich auch ein tolles Beispiel, und da kommen wir wieder zurück auf das, was ich vorhin sagte, für, das ist doch eigentlich, sollte das neue Normal des Investments werden.
Eigentlich schon, ja. Glaubst du, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo ich glaube, Fachbegriff ist ja Stakeholder Value, also der Wert, der für alle Beteiligten entlang der Lieferkette und Käufer der Produkte und so weiter geliefert wird, versus dem Shareholder Value, nämlich die Besitzer des Unternehmens, die einfach nur an Wert gewinnen. Glaubst du, wir kommen jetzt in eine neue Zeit, wo das Thema Nachhaltigkeit und Stakeholder Value wichtiger wird als der Shareholder Value?
Ich glaube zumindest mal, dass es ja schon super wäre, wenn es gleichberechtigt ist. Also so wie ich das auch sagte, dass wir bei uns ja gucken, wir wollen nicht auf finanzielle Rendite verzichten, wenn wir diese Investments tätigen, ja. Aber eben haben ein gleichberechtigtes Merkmal mit dem ökologischen Fußabdruck, wenn du so sagen möchtest, was damit reinzählt. Also ich weiß nicht, ob es dann wichtiger wird, aber wir sehen, dass es an Wichtigkeit zunimmt. Und das siehst du ja auch, die großen Investmentgesellschaften dieser Welt sagen plötzlich, wir ziehen uns zurück aus fossilen Investments und gehen eben mehr verstärkt in die, die auch die ESG-Kriterien berücksichtigen. Wie hart das wirklich dann gespielt wird zum jetzigen Zeitpunkt schon. DWS ist ja ein so ein Beispiel, was in den Medien diskutiert wurde. Das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen, da bin ich nicht tief genug drin, aber grundsätzlich ist ja dieser Richtungswechsel oder Schwenk ist ja sinnvoll.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass das schon zunimmt und auch wichtiger wird weiterhin. Ob es dann irgendwann tatsächlich wichtiger wird als finanzielle Rendite, das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Aber ich finde es eben gut, wenn es total schon mal im Bewusstsein immer ist. Das ist ja mehr, als wir es bisher hatten. Und nur so können wir dann ja auch uns wirklich auf diesem Weg weiter in die richtige Richtung bewegen.
Ich habe da auch beobachtet, ich war das Blackstone, die in Oatly investiert haben. Weißt du das noch? Ich glaube, dass irgendein großer Private Equity Fonds in der letzten Finanzierungsrunde vor dem Börsengang eingestiegen, die aber auch andere Investments in nicht nachhaltige oder ESG-konforme Unternehmen geleistet haben. Und da hat ein Großteil der Oatly-Community richtig krass gegen rebelliert. Ich dachte aber, genau das, was du gerade angesprochen hast, ne, in dem Moment, wo Investoren sehen, ey, dass wir hier, das, was wir hier die letzten Jahre gemacht haben, ist nicht mehr zeitgemäß, weil wir jetzt ein Bewusstsein, vielleicht eine Bewusstseinsveränderung haben oder so. Konntest du das, diesen Aufschrei der Community dort nachvollziehen oder sagst du, das ist doch gut, wenn sich jetzt diese Unternehmen wenden und sich mehr solchen Themen zuwenden und in solche nachhaltigen Unternehmen Geld investieren?
Eine spannende Debatte, weil die natürlich bei uns auch in einer ähnlichen Weise geführt wird im Sinne von, welche Investoren lassen wir eigentlich in unseren Fonds rein? Also wenn jetzt ein großer Erdöl-Gigant käme und sagte, ich möchte euch zig Millionen geben, damit ihr das anlegt, da kannst du abendfüllend diskutieren, wollen wir den eigentlich nehmen, ja oder nein, weil wir haben ja die Hoheit quasi, wo fließt das Geld rein, wir können es also steuern, wird also besser. Frage ist aber auch, wo kommt's her und wie ist das erwirtschaftet worden? Also da schlagen sicherlich zwei Herzen dann in jedermanns Brust.
Wie muss man sich dann die Diskussion vorstellen? Das finde ich gerade eine interessante Gratwanderung.
Hitzig. Durchaus. Also nee, wir können da schön diskutieren, aber das ist natürlich schon leidenschaftlich dann teilweise. Und da gibt's, ich sag gar nicht, dass es immer bei denselben Leuten dieselben Meinungen gibt. Es ist wirklich spannend und divers. Wir haben da auch nicht abschließend diskutiert. Ne? Es gibt ein paar Themen, die schließen wir einfach aus, kategorisch, weil.
Zum Beispiel?
Ohne jetzt Namen zu nennen, aber es gibt so Erdöl-Multis aus dem saudi-arabischen Raum. Da ist wirklich auch fragwürdig, ob die tatsächlich das Bestreben haben, grün zu werden, wenn du es auch so plakativ beschreiben möchtest.
Ja.
Und ob du dann von denen Geld nehmen würdest, das haben wir für uns eigentlich ausgeschlossen. Zigaretten-Multis wäre ja auch noch so eine Frage, ne? Nimmst du die wollen jetzt dann von der Zigarette weg, aber irgendwie sind sie es auch noch nicht ganz. Also unterstützt du das dann? Ja, nein. Das sind schon schwierige Diskussionen, weil ich schon auch immer den Punkt sehe, wenn die wirklich was machen wollen, irgendwo müssen sie ja anfangen und man muss ihnen ja auch irgendwie die Chance geben, wenn wir dann ein Vehikel sind, super. Aber umgedreht, wenn sie sich mit uns dann grün anstreichen, das willst du natürlich auch nicht. Und dann wirst du da vor den Karren einer potenziellen Kampagne gespannt. Das geht natürlich auch nicht. Also deswegen sage ich, das kannst du leidenschaftlich und lang diskutieren. Bei den krassen Fällen, wie wir sie für uns dann definieren, geht es noch leichter. Bei anderen wird es dann schwieriger. Und ähnlich sehe ich auch den Oatly-Fall. Ne? Also eigentlich ist es ja positiv zu werten, wie du auch sagtest, dass da ein großer Investor sagt, dass es sind jetzt auch Targets, die relevant sind für uns. Weil man darf ja auch nie vergessen, du ermöglichst ja mit dem Geld, was du jetzt in ein Unternehmen oder eine Technik in der frühen Phase investierst, ermöglichst du ja auch, dass die Technik sich weiterentwickelt, sich ausprobiert. Also du triffst ja mit deinen heutigen Investmententscheidungen auch Entscheidungen für das, was sich durchsetzen kann in der Zukunft. Wenn die kein Geld bekommen, können sie sich ausprobieren, erblicken nie das Tageslicht wahrscheinlich. Insofern, das ist schon begrüßenswert. Die Frage ist immer, was macht dann dieser Investor damit und wofür nutzt er das, wenn er gerade vorher auch eben nicht so begrüßenswerte Investitionen getätigt hat?
Verstehe. Kannst/magst du disclosen, wer bei euch investiert ist, also wer eure Limited Partner sind, die wiederum in euren Fonds investiert haben?
Das kann und darf ich so noch gar nicht. Wir sind ja auch noch nicht ganz geschlossen. Also wir haben erstes Closing gemacht und sammeln noch weiter. Und das ist eher unüblich, dass man dann über einzelne Investoren spricht. Aber ich kann natürlich sagen, dass wir ganz tolle, also das Spektrum ist groß. Wir haben von ganz tollen Unternehmerpersönlichkeiten, die absolut die Überzeugung haben, dass dieses Thema unterstützenswert ist und wir eben einen Ansatz gefunden haben, der es dann noch mal mehr ist als andere. Geht über Corporates, über Stiftungen bis hin zu institutionellen und eben ja auch in Gesprächen befindlichen staatlichen Investoren. Also das Spektrum ist voll
große
abgefüllt.
Bandbreite, ja.
Genau, Banken, Family Offices auch alle mit dabei. Insofern, das zeigt, dass das Interesse überall zunehmend da ist. Du siehst auch gerade bei Familien, die meinetwegen sehr wohlhabend sind, wo vielleicht die ältere Generation noch das Vermögen mit weiter gesteigert hat und dann auch überlegt, wie können wir es für die zukünftigen Generationen sichern, dass die nachrückenden zukünftigen Generationen jetzt auch mitreden wollen und tatsächlich offener sind für solche Bereiche, als es diese Investitionsklasse dann meinetwegen Family Offices oder Vergleichbares vorher war. Also das ist ganz schön zu sehen. Und wir rennen eigentlich überall offene Türen ein. Das sind dann manchmal Richtlinien, die sich gegeben haben, die einzelnen Investoren. Keine Ahnung, kein First-Time-Fund oder generell jetzt noch nicht, erst ab 2022 oder die Fundgröße muss X sein oder wir machen nur Tickets Y. Solche Themen, die unterscheiden sich dann natürlich noch von Investor zu Investor und der jeweiligen Klasse. Aber an sich ist das total schön zu sehen, wie offen man empfangen wird mit dem Thema.
Einige unserer Hörer kennen wahrscheinlich schon unseren Partner Koro. Koro, K-O-R-O, ist auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden, beziehungsweise das Top-Food-Online-Portal zu werden. Das Ziel ist es, Handelswege zu überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt an den Verbraucher zu transportieren und das auch eher in Großpackung, um weniger Verpackungsmüll zu produzieren und um faire Preise bei hoher Qualität zu ermöglichen. Ihnen ist das Thema, genauso wie uns, Transparenz und offene Kommunikation ganz wichtig. Jeder soll wissen, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt bzw. entwickelt. Das findet ihr alles detailliert auf korodrogerie.de. Mit unserem Code STREAMING erhalten unsere Hörer einen 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Insofern schaut gerne mal rein auf www.korodrogerie.de.
Du hast gerade über Generationen gesprochen. Das impliziert ja auch so ein bisschen, dass ihr selber einen Investment- bzw. Anlagehorizont für euch definiert habt. Und manche Themen brauchen vielleicht länger, bis sie an den Punkt kommen, an dem ihr die Themen haben wollt. Bei anderen geht's vielleicht schneller, aber was ist vielleicht so euer Investmenthorizont? Also wie lange plant ihr in die Zukunft mit euren Wetten?
Tatsächlich ist das so, dass die Klasse, würde man vermuten, und ich glaube, da ist auch was dran, einen Tick länger braucht. Also bei ein paar Techniken, die jetzt in der sehr frühen Phase sind, da wissen wir schon, die brauchen noch zig Jahre, um ausgereift zu werden. Wir haben auch wiederum anders bei der Konzeptionierung von Planet A haben wir uns überlegt, was müssen wir denn machen? Impact Investment war Ende 2019, Anfang 2020 zumindest in Europa noch nicht so groß geschrieben und nicht so bekannt. Das heißt, du hast eben mit diesem Glauben von vielen, da musst du auf Rendite verzichten, musstest du viel Überzeugungsarbeit und Erklärungsarbeit erst einmal leisten. Da haben wir gesagt, bevor wir das machen und dann auch noch jetzt, weil wir uns eben für das Fondskonstrukt als ein Vehikel entschieden hatten, was funktioniert, haben wir gesagt, bevor wir jetzt da dann auch noch über längere Laufzeiten, die unüblich sind bisher im Venture Capital Business, also wenn wir jetzt von der typischen Fondslaufzeit 10 Jahre herkommen und sagen, da für den Bereich brauchen wir jetzt 15 oder 20, haben wir gesagt, bevor wir das jetzt auch noch erklären müssen, dann bist du eigentlich doppelt am Erklären, machen wir es doch so plain vanilla, um im Denglisch zu bleiben, also so standardisiert, wie es nur eben geht. Nehmen das bekannte Vehikelfonds mit den typischen Fonds-Eckdaten, sprich Laufzeit, Management-Fee und so weiter und so fort. Das hat nämlich jeder verstanden, der in dem Bereich schon tätig ist. Und du kannst dann schneller quasi einmal zeigen, das funktioniert. Und dann bei Folgefonds oder spezialisierten Fonds, also wenn du eine Fondsfamilie aufbaust in der Zukunft, was ja auch eine Fantasie von uns ist, dass du dann da variieren kannst und dich noch spezieller dann auf die Bedürfnisse einstellen kannst. Aber jetzt eben einmal sagst, wir nehmen das standardisierte Modell, das ist bekannt, das ist erprobt und den Leuten musst du es nicht neu erklären. Damit fangen wir einmal an und dann kannst du, wenn überhaupt nötig, davon auch in Zukunft noch abweichen. Aber das war quasi unsere Motivation zu sagen, jetzt wir haben eine 10-Jahres-Laufzeit, 5 Jahre Investitionsphase, 5 Jahre Halte- und Deinvestitionsphase. Das kann verlängert werden mit Zustimmung der Investoren. Das ist aber so gang und gäbe am Markt, dass da keiner irgendwie sagt, okay, das ist ja jetzt komisch, was jeder macht.
Ja, die Management-Fee ist dann, glaube ich, so ein kleiner Prozentsatz, den ihr auf das Fondsvolumen erhebt, womit ihr dann euer Team sozusagen bezahlt, was dann ja auch, wie du schon gesagt hast, aus Wissenschaftlern besteht. Woher zieht ihr... Was sind die Quellen für eure Information oder für die Information, die ihr braucht, bevor ihr eine Investmententscheidung trefft? Du hast gesagt, es gibt jetzt schon einige Beispiele am Markt. Ne? Das hilft dann natürlich beim Geld einsammeln, wiederum bei euren Investoren, dass man sagen kann, hier, schau mal, Oatly hat sich so entwickelt, Beyond Meat oder keine Ahnung, was hat sich so entwickelt. Aber woher kriegt ihr die Information jetzt für die Startups, in die ihr investiert? Oder auch, wir haben über Plastik gesprochen, ne, und über den Case mit Otto. Über was für eine Marktgröße reden wir da auch?
Ich glaube, die Informationen kommen aus unterschiedlichen Quellen. Also wenn wir jetzt über Startups reden, teilweise finden wir Startups, sehen die, hören von denen, suchen dann ganz gezielt nach denen, sprechen mit denen, kriegen dann Informationen von denen selbst und dann versuchst du dir natürlich rundherum, sei es aus Reference Calls oder eben allem, was du finden kannst, was es über den jeweiligen Marktbereich gibt, Informationen zusammenzusuchen. Das wäre so die normale wirtschaftliche Herangehensweise und Verprobung. Beim Impact-Berechnen, also unseren Lifecycle-Assessment, sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ne? Die zapfen tatsächlich alle Datenbanken weltweit an, die irgendwelche Berichte zu so einem Thema schon wissenschaftlicher Natur geschrieben haben, plus alle Erkenntnisse, die sie selbst irgendwie finden können aus aktuellen Gegebenheiten und eben dann teilweise auch aus den Messdaten selbst von den jeweiligen Produkten oder Servicen. Das wird alles eben gemeinsam vermengt.
Das ist ein wahnsinniger Datensatz wahrscheinlich.
Unfassbar,
ne?
Ja, unfassbar. Und die sind auch sehr umfangreich und deswegen auch sehr teuer am Markt. Also es dauert lange und sie sind teuer. Deswegen auch da wieder ein Pluspunkt, dass wir das quasi unseren Portfoliounternehmen anbieten. Aber es ist eben auch so wichtig, wie wir sehen an dem Beispiel von Wild Plastic, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu finden, was ist denn wirklich gut. Also deswegen ist der Aufwand, lohnt sich. Das ist schon gut, dass wir das machen. Aber du holst die Informationen von da, wo du sie finden kannst. Und das ist natürlich auch eine gewisse Kunst. Was für einen Zugang hast du zu Datenbanken, die da draußen sind? Was für einen Zugang hast du generell durch unser Netzwerk zu weiteren Informationen, zum Gründerteam, zu den einzelnen Geschäftsmodellen? Wer hat was schon mal etwas Ähnliches gebaut, wen du mal fragen kannst? Und die Fähigkeit, quasi diese Informationen dann häufig auch in sehr kurzer Zeit für dich zu Genüge, um eine Entscheidung zu treffen, einholen zu können, das ist natürlich dann auch unser tägliches
Das ist Arbeit.
Ja. Das ist richtig Arbeit, ja.
Ja, verstehe. Und Marktgröße, wie gesagt, beim Thema Plastik, also klar ist Plastik nicht gleich Plastik und es gibt verschiedene Produkte, die aus Plastik gemacht sind. Das große Problem ist ja, glaube ich, der One-Way-Plastik oder der Single-Use-Plastik, das Produkt. Wie macht man da so eine Marktgröße fest? Oder wie gesagt, von welcher Marktgröße oder Marktpotenzial sprechen wir? Das ist ja auch wieder um ein relevantes Kriterium neben dem Impact, den das Produkt erzeugen kann und den ihr ausrechnet.
Also in den meisten Fällen haben die Startups schon ihre eigenen Analysen gemacht, im Sinne von, welchen Markt gehen wir eigentlich an und was glauben wir, was wir da erreichen können. Typischerweise näherst du dich dem, indem du einen großen Gesamtmarkt erstmal definierst, wahrscheinlich weltweit, und dann brichst du es langsam runter auf den für dich relevanten Teil. Das heißt, von Welt kommst du dann meinetwegen, wenn du in Deutschland anfängst, erstmal zu Europa, dann Deutschland, dann in Deutschland, wie du sagst, auch da unterschiedliche Plastikarten. Kannst du ja sagen, wir wollen irgendwie für die Getränkeindustrie, also Trinkflaschen aus Plastik, oder du sagst Verpackungsmaterialien, dann kannst du bei Verpackungsmaterialien wieder unterscheiden in Vollplastik oder reine Beschichtungen. Und so brichst du das quasi immer weiter runter auf den für dich relevanten Bereich. Und für uns als Investoren ist es dann die Frage, verstehen wir das? Glauben wir das, dass das auch so ist? Oder errechnen wir uns daneben eben noch ein ganz anderes Potenzial, weil wir zum Beispiel glauben, wenn du in Deutschland eintrittst, kannst du das 1:1 auch in Österreich und Teilen der Schweiz zumindest machen, die so oft ja bezeichnete Dachregion, weil du sagst, das ist irgendwie ein kulturell und sprachlich sehr verwandter Raum. Deswegen kannst du das als eins sehen. Also da baust du dir deine Marktgrößen vom adressierbaren Markt und so dann zusammen. Und dann musst du für dich entscheiden, ist das groß genug, ist das attraktiv genug, wo kann die Reise vielleicht zukünftig dann darüber hinaus auch noch hingehen. Und dann hast du eine Grundlage wieder, auf der du dich entscheiden kannst.
Okay, verstanden. Was habt ihr bei Planet A, wir haben jetzt ein, zwei Mal über Plastik gesprochen, aber was habt ihr bei Planet A für Probleme sozusagen identifiziert? Was sind die größten Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen und wo ihr einen Impact schaffen wollt? Oder vielleicht auch aus deiner Sicht, was sind die größten Herausforderungen, die wir gerade haben?
Ja, ich glaube, die sind vielfältig. Also da könnte man fast alles nennen. Und wir gucken tatsächlich auf Themen und orientieren uns dabei an der EU-Taxonomie. Das sind große Bereiche von der EU mal definiert, quasi die du als Verticals dann sehen kannst, in denen es, also Buildings, Agrar und was weiß ich, die einzelnen Sektoren. Es gibt sich fokussierende Fonds, die sagen, wir nehmen jetzt nur Food-Themen und konzentrieren uns darauf. Wir fahren den Ansatz eben relativ breit, weil wir glauben, die haben alle eine Daseinsberechtigung und sind teilweise auch interdependent. Dass wir später einzelne und Subsektoren dann für uns ausschließen, das ist jetzt schon im Gange. Das ist nach Berechnung dann, wenn wir merken, quasi auf Basis unserer Lifecycle Assessments, das ist gar nicht so gut, wie es nach draußen immer scheint, dann schließen wir auch einen Sektor für uns. Aber jetzt noch gehen wir mal sehr breit ran. Und deswegen würde ich jetzt auch absehen davon zu sagen, das sind irgendwie die drängendsten Bereiche.
Ich verstehe den Gedanken, ja.
Da sind schon eine ganze Menge unterschiedliche unterwegs. Und wir gucken dann eher bei den Themen selbst, was für einen Impact können die haben. Und wir wollen ja mit dem Kapital, was wir einsetzen, größtmöglichen Impact erzielen. Und so treffen wir dann unsere Entscheidungen. Also es gibt so Themen, die sind in aller Munde, ne? Also sei es jetzt irgendwie bei der Bauwirtschaft, was ist irgendwie Zement, ist einer der größten CO2-Verursacher. Wie kriegst du den irgendwie nachhaltiger hergestellt? Das ganze Thema, wie kriege ich eigentlich CO2 aus der Luft wieder raus? Was mache ich dann damit und was ist da vielversprechend? Das ist natürlich ein super wichtiges und heißes Thema, weil wir auch wissen, dass die natürlichen Möglichkeiten dagegen zu steuern, dass die a limitiert sind und b auch irre lange Zeit brauchen. Das heißt, du musst dann gucken, was kriege ich daneben eigentlich noch hin, wenn wir dieses ganze CO2, was wir schon ausgestoßen haben und auch noch ausstoßen werden, wieder zurückbekommen. Also da gibt es schon mehrere sehr spannende Bereiche. Letzteren finde ich gerade extrem spannend und kümmere mich da besonders drum. Insofern, da ist für jeden aber was dabei.
Verstehe. Gerade noch eine Frage gehabt. Du hattest vorhin von dem 4Ocean-Armband gesprochen und dass es sündhaft teuer war. Weißt du noch, wie teuer es war?
Ich glaube, es gab in Deutschland nur das Blaue, das heißt, ich habe es auf der Website bestellt und dann natürlich für meine drei Kinder, die durften sich was aussuchen. Wie gesagt, da kamen wir dann auf Eisbär, Koralle und was weiß ich was und toll. Ja. Und ja, ich glaube, ich habe dann für 5 Armbänder irgendwas über 100 Euro dann noch mit Shipping bezahlt. Also
krass, aber ja. Okay, hatten wir drüber gesprochen, du weißt, dass dann faire Löhne gezahlt wurden, das insgesamt halt dann zu einer Verbesserung des Ökosystems beiträgt. In meiner Wahrnehmung ist zum Beispiel gerade auf Facebook, wenn es irgendwie ein Thema gibt, was Nachhaltigkeit oder die Automobilindustrie betrifft, hast du teilweise super harsche und radikale Kommentare. Und ich denke mir manchmal, ist dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit, wird es ein Stück weit auch mit dem Gedanken an den Preisen und an die ganze Supply Chain, die Leute, die da bezahlt werden müssen, der Abdruck, der entsteht, ist aus deiner Sicht Nachhaltigkeit jetzt noch ein Statussymbol oder wird es in Zukunft ein Statussymbol sein, dass du rausgehen kannst und sagen kannst, ja, ich lebe nachhaltig, weil ich es mir leisten kann, weil jetzt gerade die Preise halt noch sich so darstellen, wie sie darstellen, ein nachhaltiges Produkt vielleicht teurer ist als ein nicht nachhaltiges Produkt, siehst du, dass es zu einem Statussymbol wird, selbst nachhaltig zu leben? Und falls ja, wie kriegt man es mehr in Richtung Mainstream? Oder glaubst du, das ist ein fortlaufender Prozess, was sich die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre entwickeln muss, weil wir uns darüber halt bilden müssen?
Also ich glaube, dass man sich auch da wieder einmal überlegen muss, worauf beziehe ich mich gerade, weil nachhaltig leben in einen Topf zu schmeißen, da gibt es ja auch unterschiedliche Dinge, auf die wir uns beziehen können. Wenn wir jetzt vorhin beim Fahrradfahren waren, das kann ja theoretisch jeder machen, der dann sich ein Fahrrad besorgt, leiht, kauft. Im Grunde genommen sind viele Produkte, die heute sehr nachhaltig hergestellt werden, teurer als andere, die nicht nachhaltig hergestellt werden. Das ist so und das ist natürlich bedauerlich.
Ist ja auch ein Skalierungsthema, ne? Also ja. je mehr Produkte dann halt von einem bestimmten Produzenten, der dann hoffentlich nachhaltig ist, bestellt werden, desto mehr Skalierungseffekte hast du vielleicht. Du kannst größere Mengen von einem Rohstoff einkaufen. Aber ja, wie siehst du das für die Zukunft und wie blickst du da jetzt darauf?
Also das spiegelt ja auch ein Stück weit wider, dass die Externalisierung der Kosten da stattfindet, ne? Oder beziehungsweise die wirklich verursachten Kosten für die Umwelt gar nicht mit eingepreist werden. Wenn du für 29 Euro nach Mallorca fliegen kannst, dann ist da irgendwas faul dran.
Super gutes Beispiel.
Und wir haben es alle gemacht, ne? Und haben es auch alle genutzt und uns gefreut. Und ich glaube auch mit dem erhobenen Zeigefinger kommst du nirgendwo hin. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden und dann Sachen ändern. Und das wird wahrscheinlich für uns alle Einschneidungen mit sich bringen oder Begrenzungen. Welcher Art, vermag ich auch jetzt noch gar nicht so zu sagen, aber das wird so kommen. Und ich glaube, dass natürlich es nicht dazu führen darf, dass eine privilegierte Minderheit, die wahnsinnig viel Geld hat, sich die Sachen noch so leisten kann, wie das eben bisher auch der Stand war und andere dann nicht mehr. Also davor müssen wir aufpassen. Ich habe jetzt nicht die Mechanismen hier in der Tasche, dass ich sage, das müssen wir machen, damit das nicht passiert. Da gibt es auch viel schlauere Leute als mich, die da wahrscheinlich wahnsinnig gute Ideen haben. Das ist nur etwas, wenn du mich nach der Gefühlswelt fragst und wo denke ich da hin, genau das darf natürlich nicht passieren. Ne? Also wenn du dann irgendwann Tomaten nur noch für 6 Euro hast und dann können andere Tomaten nicht mehr kaufen, weil sie so teuer sind, das wäre fatal. Ich glaube aber ähnlich, wie du das auch skizziert hast, dass du, wenn einmal diese Rahmenbedingungen geschaffen sind und eben das Produzieren dann auch so funktioniert durch neue Technik, durch neue Herangehensweisen beim Pflanzen, ich weiß nicht was, die aber eben mit quasi all den Themen, die wir hier diskutieren, vereinbar sind, auch mit eben Kreislaufwirtschaft, nachhaltigen Wirtschaft und so weiter und so fort. Ich glaube, dass dann tatsächlich auch wieder die Preise sinken können im Vergleich zu dem, was vielleicht heute dafür noch aufgerufen wird. So zumindest meine Hoffnung. Da ist natürlich auch viel Hoffen dabei. Ich habe die Antworten noch nicht, aber es ist, glaube ich, ohne Alternative, dass wir jetzt zumindest mal in die Richtung kommen, weil sonst haben wir auch keine lange Zukunft mehr.
Ja, ich finde dieses Beispiel des 19 oder 29 Euro Mallorca-Flugs finde ich genial und bringe ich auch immer wieder, weil im Endeffekt wird das angesehen als der Preis, den es braucht, um von Hamburg nach Mallorca zu kommen oder von A nach B. Was da aber gefühlt nicht mit eingepreist ist, ist der Schaden, der an der Natur entsteht, ja, und durch den Klimawandel. Die Hochwasserkatastrophen, die wir hatten, gut, dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, sage ich mal, ja, dass irgendwie ein Fluss begradigt wurde und der dann irgendwie aus dem Ufer gelaufen ist oder keine Ahnung was, aber der Klimawandel ist ja per se da und er ist Produkt des ganzen CO2-Ausstoßes und dann und der Greenhouse-Emissions und so weiter. Ich glaube, wenn man diese Schaden, die da allein in Süddeutschland angerichtet wurden, ja, zweistellig Milliarden bestimmt, würde ich sagen. Und wenn du das mit einpreisen würdest in den Preis für einen Flug, müsste der doch eigentlich, weiß ich nicht, 100-mal so teuer sein. Also, oder wie siehst du das?
Das ist ja die Überlegung, das ist auch die Diskussion, die gerade geführt werden. Und die geht ja sogar so weit, dass wir sagen, wenn wir jetzt die Schäden sehen und das, was du da eigentlich versichern musst und was das alles wieder kostet, um vorzubeugen, dass dann diese zukünftigen Schäden uns nicht noch mehr schaden. Also die Kosten dafür, da ist ja immer die Argumentation, wenn du so viel jetzt investieren würdest in die Erzeugung von nachhaltiger Technik und allem, was irgendwie hilft, jetzt das wieder ein Stück weit zurückzudrehen oder zumindest nicht weiter zu verschlimmern, weil ist ja auch klar, wir haben es leider schon bis zum Stück getrieben. Die Frage ist.
Und wir sprechen nur von Materialschäden, ne? Noch exakt. Gar nicht mal die Personenschäden, die da.
Exakt.
Irreversibel sind.
Und da ist ja die Aussage auch immer, ich habe es nicht selbst ausgerechnet, aber wenn wir uns jetzt mal das einfach zu Hilfe nehmen, da wird ja gesagt, die Investitionen werden um so ein Vielfaches geringer jetzt im Vergleich zu den Schäden wirtschaftlicher Art, die dann zukünftig kommen. Das heißt, eigentlich müsste das für jeden von uns ein absoluter No-Brainer sein, jetzt schnell viel zu investieren, um das in der Zukunft zu vermeiden.
Ja. Es ist, glaube ich, zu unmittelbar einfach, ne? Das Bewusstsein ist nicht da.
Ja,
und es kommt jetzt. Also es kommt jetzt, um es positiv auszudrücken.
Ich weiß es auch nicht genau, aber da sind natürlich viele Gründe, die da mit reinspielen. Ich glaube auch Legislaturperioden denken und also da ist vieles, was da mit reinkommt, aber man könnte eigentlich und müsste sofort viel mehr tun, damit in Zukunft weniger Schaden passiert. Und man fragt sich eigentlich, aber da hast du natürlich das richtige Wort benutzt, es ist so unmittelbar, so nicht greifbar und noch so weit weg gefühlt. Und im schlimmsten Fall mir ja völlig egal, weil dann bin ich eh nicht mehr.
Ich wohne ja nicht in Süddeutschland so mäßig.
Oder sowas, ja. Genau. Mich betrifft's ja nicht oder ich bin dann schon unter der Erde oder wo auch immer. Ja. Aber so, das wäre natürlich fatal, wenn alle so denken würden. Aber ja, ich glaube, da spielt ganz viel mit rein, was jetzt tatsächlich, wie du sagst, auch zunimmt im Bewusstsein. Oh, ich glaube, wir müssen doch was tun. Aber es ist natürlich noch zu wenig.
Ja.
Und auch wir können ja nur, das habe ich ja auch schon gesagt, wir wollen ein Beispiel dafür sein. Wir können es natürlich nicht alleine mit unserem dann im Vergleich so minimal kleinen Fonds regeln. Das heißt, du brauchst ja total zig von uns, die das so machen und anschieben, damit sich da draußen irgendwas bewegt.
Kommen dann noch mehr von euch, die sich so ähnlich positionieren? Siehst du das in deiner Bubble oder in deinem Umfeld?
Also so ähnlich positionieren, klar, da kommen auch eine ganze Menge und das ist auch total begrüßenswert, ist so gut wie wir natürlich nicht, aber ja. Spaß beiseite, es tut sich was und tatsächlich so aufgesetzt, wie wir das haben, hat es noch kein anderer, aber es kommen mehr und mehr Leute, die sagen, wir bedienen uns vielleicht auch Lifecycle Assessment Methodik oder holen da auch einen Wissenschaftler mal irgendwie für ein paar Stunden die Woche mit an Bord. Aber tatsächlich so verankert, wie wir das haben, in unserem Kernteam mit drin, in der Investitionsentscheidung und so, das noch nicht.
Verstehe.
Aber es ist eben begrüßenswert, dass mehr kommen, weil, wie gesagt, wir können es nicht alleine richten.
Ja, du hast die Legislaturperiode beziehungsweise Politik mit angesprochen. Ein Thema, was ich oft im Wahlkampf, jetzt im vergangenen Wahlkampf gelesen habe, gerade im Zusammenhang mit den Grünen, ja, wir sind nur Deutschland, so was kann Deutschland, was hat das jetzt für einen Impact, wenn Deutschland grüner wird und hier irgendwelche Regeln eingeführt werden, die gefühlt unsere persönliche Freiheit einschränken für einen Impact, der überschaubar ist, so den wir weltweit haben. Was ist deine Meinung zu so einer Argumentationsführung, weil auf der einen Seite denke ich, ja, es stimmt schon, es gibt andere Staaten, die deutlich in Anführungsstrichen schmutziger sind als wir. Ich bin überhaupt froh, dass wir einen Dosenpfand haben und es wird in Social Media auf irgendwelchen internationalen News-Outlets oder so wird das immer sehr, sehr positiv sozusagen hervorgehoben. Ja, wenn du dann irgendwie weiß ich nicht, Lad Bible oder sowas. Ich weiß nicht, ob du den Publisher kennst, aber es ist ein Social Media First Publisher. Die hatten neulich auf Instagram einen Post, wo sie gesagt hatten, Deutschland recycelt 99% aller Dosen und Plastikflaschen irgendwie, wie sie das gemacht haben mit diesem Pfandsystem. So, also wir haben hier, sage ich mal, coole Mechaniken, ja, und auch Unternehmen, die diese Themen irgendwie angehen. Aber was ist deine Meinung oder deine Antwort auf diese Aussage? Ja, was können wir schon hier irgendwie aus Deutschland heraus regeln? Warum sollen wir uns jetzt zurückhalten oder zumindest gefühlt zurückhalten, wenn China, wird da oft genannt, weitermacht, wie sie in den letzten Jahren weitergemacht haben, nämlich Wachstum, 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 und dann erst später schauen, wenn überhaupt, wie gestalten wir dieses Wachstum nachhaltig für alle Stakeholder?
Naja, das ist so ein bisschen die Aussage immer, wenn die das nicht machen, warum soll ich das dann machen? Also wenn die sich nicht anstellen, stelle ich mich auch nicht an. Dann landest du aber irgendwann im Chaos. Also ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viel leisten können, und sei es nur als gutes Beispiel vorweggehen. Ganz abgesehen davon ist Deutschland sehr angesehen in der Welt für alles, was wir so bisher gemacht haben, oder fast alles. Ein paar Sachen sind auch noch das Gegenteil, aber sagen wir mal, was so Ingenieurstechnik und hartes Arbeiten und so, das sind ja immer noch Werte in der Welt, die mit Deutschland assoziiert werden. Und ich meine auch kürzlich was gelesen zu haben, dass wir tatsächlich bei Investitionen in nachhaltige Investments vorne liegen in Europa. Zwar von der reinen Anzahl her ist London vorne, aber also dann UK, wenn du so willst, aber wenn du es insgesamt dann aufs UK-Land, auch das ganze Land mit einbeziehst und die Summen, das ist wiederum in Deutschland dann vorne. Und ich glaube, dass du da ein super Beispiel sein kannst für so geht's eben auch, und vielleicht ja dann eben auch Exportkunst wieder. Also wenn wir was Cooles gefunden haben, dann kannst du es ja auch wieder anderen Ländern zur Verfügung stellen und daran vielleicht sogar auch verdienen. Also wie oft ich nach Norwegen gestielt habe wegen des Staatsfonds, der da irgendwie die Rente finanziert und dann aber Sachen irgendwie toll macht, wie ich finde. Also man kann ja auch nach rechts und links gucken und sich gute Sachen abgucken. Die musst du ja nicht wieder neu erfinden. Und wenn du das eben in diesem Bereich, wir umschreiben ihn ja die ganze Zeit mit Nachhaltigkeit, irgendwie schaffst und es dir gelingt, dann ist das doch super. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, also wenn wir immer nur in das Nachbarsgarten gucken, was ist denn dann? Wir leben doch, und du willst doch irgendwie, also du hast auch einen gewissen, also wir sind doch wer selbst, und du hast doch so deinen eigenen Stolz, deine eigene Art auch.
Genau, den zu schaffen. Eigenen Anspruch.
Also, genau, ja. Also ja. Dem willst du doch auch irgendwo gerecht werden. Und da kann ich doch viel besser auch noch auf andere Länder zeigen, die es nicht machen, wenn ich selbst erstmal richtig mache.
Ja, und das Exportthema ist glaube ich auch ein gutes Thema, weil wir eine absolute Exportnation sind und immer waren, und sich daraus dann ja auch die nächste Generation an exportgetriebenen Unternehmen herausstellen kann. Wie ist denn euer Portfolio da aufgestellt? Investiert ihr in Unternehmen, die B2B-seitig unterwegs sind, also selber Unternehmen sind und ihr Produkt oder ihre Dienstleistung überwiegend an andere Unternehmen verkaufen, oder ist es B2C oder ist es vielleicht sogar B2G, also Business to Government?
Also letzteres noch nicht, aber unser Investitionsprozess ist ja auch gerade erst losgelaufen. Also wir haben jetzt 5 Investments getätigt, die haben von all dem, was du genannt hast, ein paar Elemente bis auf eben B2Government. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber da haben wir jetzt keine großen Beschränkungen, dass wir sagen, wir machen nicht mit Endkundengeschäft oder wir machen nur mit Businesskunden dahinter und unterstützen solche Modelle. Das haben wir nicht. Wir gucken vielmehr dann eben auf das, ist das insgesamt interessant, das Geschäftsmodell? Glauben wir daran? Glauben wir auch ans Gründerteam, dass die das hinbekommen? Und wie können wir unterstützen? Und natürlich dann eben vorweg einmal, bevor wir investieren, ist das überhaupt auch nach unseren Kriterien so, dass wir da investieren können?
Verstehe. Gut. Ich glaube, das sind meine brennendsten Fragen gewesen. Hast du noch ein Thema, was du gerne mit besprechen würdest? Was wir vielleicht noch nicht so beleuchtet haben.
Ich finde das ja toll, dass ich hier überhaupt so über unsere Sachen reden kann und vielleicht noch da draußen die ein oder der andere zuhört. Deswegen vielen Dank einmal dafür. Wir sind ja, wie gesagt, noch relativ jung und laufen gerade los. Also wenn jetzt da draußen jemand ist, der Lust hat, uns zu unterstützen, super, kommt gerne auf uns zu. Oder eben auch, wenn da draußen Gründerinnen und Gründer sind, die was Tolles machen in diesem Bereich und die sich Unterstützung von uns erhoffen, kommt auch gerne auf uns zu.
Es können sich Startup-Gründer bei euch melden, die in diesem Bereich oder in diesem Themenfeld unterwegs sind. Aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist euer Fonds noch nicht geschlossen. Das heißt auch irgendwelche Business Angels, vielleicht auch Influencer, Celebrities. Du hast gesagt, ihr seid da komplett offen. Unternehmen gerne auch. also, sich alle bei euch melden.
Total. Sehr, sehr gerne. Und wir leben ja dadurch, dass wir auch neue Themen sehen. Wir können aktuell nicht behaupten, dass wir definitiv alles sehen. Deswegen, wer auch immer da draußen noch nicht von uns gefunden wurde oder uns gefunden hat, ist gerne herzlich dazu ermuntert, uns zu suchen und aufzufinden.
In welcher Phase sollte das Unternehmen sein? Investiert ihr ab Idee-Stage? Investiert ihr ab Product, Traction? Was ist so der ideale Fit?
Ja, das ist schwer zu formulieren, weil du natürlich nicht zu früh und nicht zu spät sein möchtest. Wir kommen eher von der anderen Seite und sagen, ganz generell sind wir ein Frühphaseninvestor. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Seed und Series A. Alles, was davor ist, wird schwierig. Alles, was danach ist, auch schwierig für ein Erstinvestment. Also wenn wir einmal investiert sind, gehen wir natürlich auch in späteren Phasen dann noch mit. Aber wir sagen, es bedarf auch Unternehmen, die Software und Hardware haben. Also mit Software allein können wir die Welt nicht retten. Das heißt, wir müssen auch in Hardware investieren. Letzteres tun wir eher ein bisschen später. Also das wäre Series A. Da muss ein bestimmtes Technology Readiness Level einfach gegeben sein, damit wir da investieren können. Alles, was Software ist, das ist so von unserem Hintergrund her uns sehr bekannt und wir glauben, dass wir das ganz gut einschätzen können. Da würden wir uns auch in der Seed-Phase dann reintrauen und dann, ob als Lead oder Co-Lead, ist dann relativ egal. Wenn du beide Elemente hast, wie wir es dann nennen, Hybrid, also Software- und Hardware-Elemente, dann ist das themenabhängig, also hängt so irgendwo dazwischen, kann dann früh oder eben sehr früh sein, also Series A oder eben schon Seed. Was das dann genau sein muss, was da ist, ist natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen abhängig. Aber wenn du jetzt rein mit einer Idee auf uns zukommst, sind wir wahrscheinlich nicht die, die als erstes investieren können. Also du musst schon irgendwas haben. Du sagst, es ist ein Produkt, ein Prototyp oder eben zumindest ein sehr genaues Konzept, schon erprobt im Labor, keine Ahnung, was funktioniert und was nicht. Also ein bisschen was muss schon da sein.
Okay, also das an alle Hörer, falls ihr euch dort wiederfindet oder mit in diese Impact-Themen investieren wollt über Tobias und Planet A. Wo findet man euch und wie findet man euch am besten?
Also du findest uns auf vielen der branchenüblichen Events. Da sind wir häufig vertreten, aber du findest uns natürlich auch im Internet unter planet-a.com. Da findest du auch den Button, bei dem du deine Idee bei uns einreichen kannst. Dann kommt es quasi direkt zu mir und dann gucken wir uns das an. Und LinkedIn, so als Social-Media-Account, Facebook ist, glaube ich, das Blau-Weiße. da sind wir jetzt nicht so vertreten, aber Spaß beiseite. Also über die üblichen Kanäle und so. Man findet uns schon, wenn man uns finden möchte. Neulich waren wir ja auch im Spiegel, davor im Handelsblatt. Also es schreiben auch schon andere über uns. Ja, ist wirklich toll. Insofern, ich glaube, man findet uns, wenn man möchte.
Okay, stark. Ich drücke die Daumen. Und danke auf jeden Fall für das Gespräch und für deine Zeit, die du hier heute mitgebracht hast.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Und hoffentlich hören und sehen wir uns in 2-3 Jahren wieder. Dann können wir darüber sprechen, was an neuem Impact dazugekommen ist. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Nur zu gerne,
ich auch. Vielen Dank, Tobias.
Tschüss. Ciao, ciao.